Jamaika, das Land voller Sonne, Marihuana, Dreadlocks, Reggae und natürlich Bob Marley. Besonders die Religionsgemeinschaft der Rastafari lebt diese Kultur, oder doch nicht? Die Bobo Ashanti sind eine der strengsten Untergruppen der Rastafari. Christoph Karasch hat sie besucht und versucht, mehr über sie zu erfahren. Wie es ihm und seinem Team dabei ergangen ist, warum der Name unserer Sendung für einen ordentlichen Schluck aufgesorgt hat, das erzählt er uns heute.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Hallo und willkommen, Christoph Karasch. Du bist Journalist, Reiseblogger, Reporter bei uns, aber vor allem bist du neugierig wie ein Kind und unglaublich feinfühlig im Umgang mit Menschen. Und du ordnest Situationen und Emotionen für den Zuschauer und Zuhörer ein. Das ist das, was mir aufgefallen ist, wenn ich Filme mit dir geschaut habe. Und das hilft unglaublich gut beim Verstehen. Und genau das ist heute unser Thema, zu verstehen, wie die Rastafari ticken, beziehungsweise Jamaika und all die Emotionen, die dieses Land mit sich bringt und die man erfühlen und erspüren kann. Und genau darum geht es heute. Herzlich willkommen, Christoph Karasch.
Hallo Ferdi, danke für diese, also opulente, möchte ich sagen, Einführung. Freue ich mich drüber. Sind schöne Adjektive dabei gewesen.
Das Ganze zu verstehen wird heute, glaube ich, unglaublich wichtig werden, denn das Thema ist vielschichtig. Es geht um Geschichtliches, es geht um Religion, es geht um Rassismus, es geht um Freiheit, es geht um Träume, es geht um Gefühle, die transportiert werden und Menschen, die verletzt sind und die aber wieder Kraft finden und so weiter. Und das ist genau eure Idee gewesen, als ihr diese Reise geplant habt.
Richtig, genau. Jamaika, ein Land so klein, eine so kleine Insel irgendwo da drüben in der Karibik, aber ja mit einem Image, das um die Welt gegangen ist, dem wir uns mal nähern wollten. Wir wollten mal wissen, was ist dieses Rasta-Dasein? Was ist Rastafari? Was hat Bob Marley damit zu tun? Und wie kommt's, dass alle lässig, cool, entspannt, viel kiffend und so wahrnehmen und finden rund um die Welt? Das ist ja schon verrückt.
Und dann war die Planung, die ihr hattet, ihr wolltet zu den Bobo Ashantis.
Es ist wir wollten direkt bei der Spitze sozusagen anfangen. Also Rastafari ist.
Wie so klein denken, wenn man auch groß gleich so bei den krassesten anfangen kann.
Richtig, genau. Also runterarbeiten kann man sich ja immer noch, war unsere Devise. Tatsächlich muss man dazu verstehen, dass Rastafari grundsätzlich erstmal eine Ideologie ist, eine Religion ist, auf die wir später auch noch näher eingehen werden. Und die Bobo Ashanti sind aber erklärtermaßen die strengste Form, die orthodoxeste Form dieser Religionsauslegung. Das ist ein Camp in der Nähe von Kingston, von der Hauptstadt von Jamaika. Und wir waren monatelang mit diesem Camp und den Verantwortlichen des Camps in Kontakt, um zu fragen, ob wir bei denen mal einziehen können. Mhm. Stichwort Mikrokosmos. Das ist das, was Galileo immer wieder ganz toll findet, in so Mikrokosmen eintauchen und Lebensrealitäten, Welten kennenlernen und bestenfalls verstehen lernen, deren Tore uns normalerweise verschlossen bleiben. Das war die Grundidee und mit dem Anliegen sind wir an die Bobo Ashanti rangetreten. Und die haben gesagt, wann wollt ihr kommen? Ihr seid herzlich willkommen, kommt vorbei, dann zieht ihr bei uns ein. Bringt eine Frau mit, die bei den Frauen einzieht. Bringt einen Mann mit, der bei den Männern einzieht. Denn das ist eine der sozusagen Grundmerkmale im Bobo Ashanti Camp, dass die Frauen große Teile des Monats von den Männern getrennt werden, weil sie, soll ich schon ein bisschen spoilern, weil sie die Männer krank machen, während sie ihre Menstruation haben. So. Das können wir später noch ein bisschen weiter aufdröseln. Ja. Jedenfalls war klar, wir brauchen Maike Greine auf Seite der Frauen als Reporterin und mein Teil war dann eben derjenige, der bei den Männern einziehen durfte. Und mit dieser Absprache, mit diesem Plan und mit viel Vorfreude und Aufregung sind wir dann auch im frühen Morgengrauen vor 6 Uhr bei den Toren dieses Camps vorgefahren und dachten, jetzt geht's los.
Try my best to make it very smooth, but as you can see, there's a little hiccups. You know, cause everyone concerned because they see all these cameras and extract and all that stuff. So yeah.
Ja, das ist Priest Aimani, derjenige, der uns eingeladen hat und der dann aber plötzlich aus dem Tor rauskam und meinte, es gibt hier so ein bisschen Schluckauf, Hiccups hat er das genannt, weil da die Community, das Camp, dann doch irgendwie gerade nervös wurde, weil wir, naja klar, Kameras dabei hatten. Das ist unsere Aufgabe als Fernsehteam und das war im Prinzip eigentlich auch monatelang so besprochen und so geplant. Aber irgendwas war halt irgendwie, und wir wussten nicht genau was, irgendwas war in einer Schieflage.
Und die brauchen Film diese Community, hat das halt so was Demokratisches, das heißt, wenn alle sagen, wir sind einverstanden, geht es, und wenn jemand nicht einverstanden ist, geht es nicht, oder...
Ja, so ein bisschen. Und es, vor allem haben wir aber später herausgefunden, dass Priest Imani da wohl so ein bisschen einen Alleingang geplant hat. Der hat uns gegenüber halt immer gesagt, ja, ja, klar, ihr kommt vorbei, ich regel das alles sozusagen, das kriegen wir hin. Hat aber nie wirklich in letzter Konsequenz mit den Verantwortlichen oder mit den anderen Verantwortlichen des Camps darüber gesprochen. Und wir fühlten uns plötzlich gar nicht mehr so richtig willkommen. Und das ist eine äußerst skurrile Situation. Vielleicht kann ich da einmal kurz ein bisschen ausholen, wie wir normalerweise drehen, wenn wir so für Galileo in der Welt unterwegs sind. Mhm. Dann sind wir nämlich in der Regel 4 Personen. Das heißt, eine Redakteurin, ein Redakteur. Ich bin als Host, als Reporter vor der Kamera. Dann gibt es einen Kameramann und einen Tonassistenten, der noch dabei ist. Das ist so der Kern eines Teams im Prinzip. Bei den Dreharbeiten. Nun hatten wir ja aber den Plan, ein Frauenteam und ein Männerteam zu bestücken für diesen Film, um das Leben in dem Camp darstellen zu können. Das heißt, wir waren 7 Leute. Es waren noch 3 weitere Leute. Maike als Reporterin bei den Frauen, Sina als Kamerafrau und Julia als Redakteurin bei den Frauen. Wir waren 7 Menschen, die einmal um die halbe Welt geflogen sind. Mhm. Also Flugkosten und Übernachtungskosten und Produktionskosten, die da schon drin hingen. Und es war alles geplant, es war alles klar von unserer Seite, so dachten wir. Und plötzlich stehen wir da und merken, hier ist erstmal gar nichts klar. Bis dann irgendwann die Tore aufgingen und wir reingebeten wurden, aber nicht so reingebeten, wie wir das eigentlich gedacht hätten oder uns erhofft hätten, sondern wir wurden dann in einen, ja, was war das? Also ich würde das salopp Gerichtssaal nennen, wurden wir gebracht. Das hatte Stuhlreihen, da sollten wir bitte Platz nehmen. Und dann haben 3 Verantwortliche vorne uns gegenüber sitzend Platz genommen und dann ging so eine Art Verhandlung los. Das habe ich noch nie erlebt. Das war total krass. Wir durften dann so nacheinander aufstehen, einzeln aufstehen, sagen, wer wir sind und was wir eben vorhaben, wofür wir das machen, was wir so machen. Und Markus, der eine Kameramann, war sozusagen unser, ich möchte dieses Wort einmal kurz bemühen, mit allem Respekt, war sozusagen unser Stammesältester. Mhm. Und der sollte dann eben einmal nach vorne treten und unser Anliegen vortragen. Und er sagte dann, ja, mein Name ist Markus und wir kommen aus Deutschland und möchten gerne einen Film über eure Community, über euer Leben hier bei den Bobo Ashanti drehen für eine Sendung, für eine sehr beliebte Sendung in Deutschland, die heißt Galileo. Mhm. Und dann merkte man, wie einer der 3 das Handy zückte und offensichtlich anfing zu googeln oder so, irgendwas in sein Handy einzutippen. Und ein paar Minuten später, als er dann seine Recherche vorerst beendet hatte, sagte er, what was the name of the show again? Also wie hieß die Sendung nochmal? Und Markus sagte dann Galileo. So wie dieser Galileo Galilei, der Mann, der irgendwie mal behauptet hat, es gäbe so ein Planetensystem und die Erde wäre rund und so. Mhm. Der, sagten wir dann so. Und da wussten wir noch gar nicht, wie tief das gehen wird, aber wir ahnten, okay, wir sind offensichtlich von den Grundprinzipien dessen, was wir zu wissen glauben, ein Stück weit entfernt. Oder um es anders auszudrücken, wir haben Weltbilder, die vielleicht nicht so richtig übereinkommen und sie haben dann auch recht deutlich ihre Skepsis geäußert, ihre Zweifel geäußert, dass wir mit dem Film, den wir drehen wollen, das Weltbild, was sie vertreten, so darstellen, wie sie auch das gutheißen können, dass wir es darstellen. Oder ob wir das nicht doch eher dann so hindrehen und einordnen, wie wir die Welt sehen und deren Werte so ein bisschen verklären. Das war die komplizierte Situation, in der wir uns an diesem frühen Morgen befanden.
Lass uns doch mal einen Ton von dem Imani einspielen, weil der macht es, glaube ich, noch mal viel deutlicher, wie ja, viel Misstrauen gern. Dann da war. Hm?
Ja.
It's a black and white war going on. In reality, from a long time, there is no truthfulness in the white world. Not saying the eye devil, no. But I say in the wide world. But them say one thing here, and them do the next thing there.
Ja, ja, das bringt es relativ gut auf den Punkt. Also es gibt einen schwarz-weißen Kampf oder Krieg, wie er es gesagt hat, und dass die weiße Welt eben in der Geschichte bewiesen hat, dass sie das eine sagen und das andere tun. Und er hat explizit gesagt, damit meinen wir nicht euch persönlich, die ihr jetzt hier bei uns sitzt, aber das ist das, was sie in der Geschichte eben gelernt haben. Wir sind das Problem als Vertreter der weißen Welt, also des westlichen Systems, was die Rastafari grob Babylon nennen. Also Babylon ist eben alles das, was böse ist sozusagen oder nicht rechtens ist. Und die Rastafari sehen sich als Nachfahren versklavter Afrikaner. Deshalb dieses Misstrauen und die Ablehnung gegenüber vielen, was mit der weißen Welt zu tun hat. Und das kann ich eben, das möchte ich einmal deutlich sagen, das kann ich mit Blick auf die Geschichte ja sogar nachvollziehen. Da sind abscheuliche Dinge passiert und die Menschen wurden brutalst versklavt und nach Amerika verschifft, damit sie dort eben, wissen wir alle, unter menschenunwürdigen Bedingungen schuften sollen. Das ist sozusagen die Grundlage, auf der das Misstrauen uns gegenüber in dieser konkreten Situation basiert. So, wir haben dann trotzdem weiter versucht, die Community von unserem Anliegen zu überzeugen und haben dann auch erstmal mit ihnen gebetet. Das stand dann so an der Tagesordnung. Um dann aber, und jetzt spule ich ein bisschen vor, 2,5 Stunden später, wir saßen wirklich lange da, das Urteil zu bekommen, wir glauben nicht, dass es eine gute Idee ist, dass ihr hier die nächsten 4 Tage bei uns einzieht. Wir glauben nicht, dass ihr unsere Anliegen so darstellt, wie wir das für richtig halten. Bitte geht jetzt wieder.
Das ist so drehmäßig der Super-GAU, ne? Also alles das, was ihr investiert habt an Arbeit, an Intensität, an Geld auch, ist mit einem Mal einfach vorbei, weil das Konzept nicht mehr stattfinden kann.
Richtig, genau. Das war das, was wir in diesen 50 Minuten Galileo Explorer zeigen wollten. Das Leben in diesem Mikrokosmos, Frauen getrennt von den Männern. Wie leben die einen, wie leben die anderen? Wer profitiert von wem? Wer hat das Nachsehen? Und so. Also das wollten wir en Detail sozusagen zeigen. Und nichts davon, das wurde in diesem Moment klar, würden wir zeigen können.
Zwei Auswege gibt es. Ja. Aufgeben, einpacken und nach Hause fahren.
War auch tatsächlich, Markus hat gesagt, so, wir gucken jetzt, wann gehen die nächsten Flieger und dann fliegen wir nach Hause. Und dann war das alles ein Riesenmissverständnis und das hat eine Menge Geld gekostet. Wir wollen es jetzt nicht noch teurer machen, sondern sozusagen den Schaden begrenzen. Das war die eine Option, die wirklich im Raum stand.
Oder improvisieren.
Und das haben wir dann gemacht.
Ja,
wir haben dann uns da auf diesen Stein vor dem Camp gesetzt und haben einmal kurz nachgedacht. Ich fand das so geil, also so super, was da entstanden ist in diesem Moment. Wir 7 Leute rausgekehrt aus diesem Camp, wo wir nichts zu suchen hatten, wo auch, ja, na klar, irgendwie Welten aufeinandertreffen. Das muss man in dem Fall genauso sagen. Und was ich auch einmal sagen will, sie haben ja sogar recht mit ihrem Misstrauen, denn wir hätten ihr Leben dargestellt, wie es ist, aber hätten das ja mit unseren Werten abgeglichen und eingeordnet. Das heißt, diese Skepsis ist ja gar nicht so unbegründet. Aber nun standen wir da und dachten, was machen wir jetzt? Wir haben noch 10 Tage, insgesamt war das so, noch 10 Tage in Jamaika. Was fangen wir mit der Zeit an?
Könnte auch ein schöner Urlaub sein übrigens. Also
wir können uns auch in Montego Bay am Strand legen und den lässigen Teil des Rasterlebens sozusagen genießen. Genau. Oder wir nähern uns nochmal ganz anders dem Thema Rastafari. Relativ schnell war klar, das soll unser Überbegriff bleiben. Weil auch das ist trotzdem eine Art, Mikrokosmos ist zu viel gesagt, aber ja ein Lifestyle, der wie gesagt durch das Image von Jamaika rund um die Welt geht, aber kaum einer weiß so richtig, was ist das eigentlich. Wir haben so ein paar Klischees im Kopf. Wir haben die Dreadlocks, wir haben die Reggae-Musik und wir haben, dass sie den ganzen Tag kiffen. Das ist irgendwie Rasta-Lifestyle, das sind die Klischees. Und wir wollten sozusagen dann jetzt viel umfassender als nur auf diese strenge Form der Rastafari-Religion beschränkt, das ganze Land anhand des Rastafari-Mythos kennenlernen. Und was da für ein Spirit entstanden ist, das habe ich so auf Dreh noch nie erlebt. Das war total gigantisch, was da für eine Energie plötzlich war.
Und was war dann eure erste Idee? Also ich habe noch gar nicht so erfahren, was so Land und Leute angeht. Also ihr seid ja angekommen und dann hat man, glaube ich, Gerüche und Bilder und kriegt so eine Atmosphäre mit. Wie hat sich das angefühlt?
Also es ist wirklich ein entspanntes Karibiknest. Ich rede jetzt wirklich von den allerersten Eindrücken. Ne? Du landest da, wir sind in Montego Bay gelandet und dann hat es da 30 Grad. Es ist ein Stück zu schwül, dass man auch so langsam als Mitteldeutscher so ins Stöhnen kommen kann, so ein bisschen zu. Aber dann sind die Drinks halt doch auch relativ schnell über die Theke gereicht und die Strände sind karibisch traumhaft und so. Also die allerersten Eindrücke sind halten genau das, was sozusagen die Bilder aus dem Internet oder die man im Kopf hat von Jamaika versprechen. Und womit ich vor allem aber auch ganz persönlich nach Jamaika gereist bin, ist das Thema Musik.
Ja.
Ich hab meine kleine Ukulele mitgebracht, denn es gibt eben diesen einen Mann, der sozusagen imagemäßig ein ganzes Land geprägt hat. Durch seine Musik, durch die Reggae-Musik. Und das ist natürlich Bob Marley, den ich schon immer gehört habe. Von dem, das waren die allerersten Lieder. No Woman, No Cry war eins der allerersten Lieder, die ich auf der Gitarre damals selber gelernt habe, als ich eben Gitarre gelernt habe. Das heißt, dieser Mann und die Reggae-Musik beschäftigt mich auch selber schon mein ganzes Leben. Und während es eigentlich nie auf dem Plan stand, während dieser 10 Tage in Jamaika mich dem Thema nähern zu können, mich musikalisch auf eine Reise zu den Rastafari, zu Reggae, zu Jamaika bewegen zu können, weil ich dachte, wir sind einfach nur in diesem Camp, gab es plötzlich ganz neue große Möglichkeiten. Es gab plötzlich die Möglichkeit, zu schauen, was ist der Typ eigentlich für Jamaika? Was ist das für ein Nationalheld und wie hat er eigentlich das Image dieses Landes geprägt? Und da haben wir so ganz wild gebrainstormt, als wir zurück im Hotel waren mit unserem Stringer. Ich glaube, das ist ein Begriff, der nicht jedem klar ist, nicht für jeden bekannt ist, der mit Fernsehen nichts zu tun hat. Ein Stringer ist ein Local, der sich sozusagen um alles Organisatorische vor Ort kümmert, weil er sich vor Ort eben auskennt.
Ein Fädenzieher.
Das ist ein sehr schönes Wort.
Naja, weil es bei String.
Vom String her, ja, genau. Das ist trifft's wahrscheinlich sogar wie der Nagel auf den Kopf.
Genau.
Alex Moore hieß der Mann, selber auch ein Rastafari, und dem habe ich einfach mal die naive Frage gestellt, ob man der Marley Family nicht irgendwie ein Stück näher kommen kann.
Do you think it's possible to meet some of them, of the Marley Family?
If you mean to interview them, I highly doubt that's possible.
Why not?
They're more important than the Prime Minister. So it's like you're dealing with royal people. You can't just touch them.
Ja.
Also auch nicht gerade mutmachend.
Gar nicht. Das war mir nicht klar. Man würde, als würde man mit einer Königsfamilie sprechen, sagt er. Die kannst du nicht einfach anfassen. So, das sind Heilige im Prinzip. Mhm. Da war so ein bisschen dann schon, wurde angedeutet, was die Bedeutung von Bob Marley oder der Marley Family, die das ja auch alles aufrechterhalten, auch über 40 Jahre nach seinem Tod, was die für das Land bedeuten. Aber da wollte ich natürlich jetzt nicht einfach aufgeben, sondern es gibt Möglichkeiten, sich auch als Tourist sozusagen, als Normalsterblicher, auch der keine Fernsehkamera dabei hat, auf Bob Marleys Spuren zu bewegen. Und das haben wir in den nächsten Tagen dann gemacht, indem wir in Kingston immer noch, in der Hauptstadt, zum Beispiel in den Stadtteil Trenchtown gefahren sind. Und ich weiß nicht, ob dir das Stichwort Trenchtown gerade was sagt, Ferdi.
Ja.
Klingelt da was?
Beim Song, ja.
Warte, pass auf, ich versuch's einmal. Wir sind in einem Song No Woman, No Cry.
Richtig.
Da singt er nämlich: Said I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Genau. In Trenchtown ist nämlich Bob Marley. Groß geworden ist zu viel gesagt, das stimmt so nicht, aber als er 16 war, ist er mit seiner Mama dahin gezogen.
Mhm.
Und hat also den größten Teil seiner wichtigsten Jugendjahre in Trenchtown verbracht und hat vor allem auch dort angefangen, Musik zu machen. Und es gibt die Cultural Foundation of Trenchtown. Das ist jetzt, glaube ich, nicht der originale Name. Ich bitte das zu entschuldigen, ich habe ihn gerade nicht parat. Aber es gibt sozusagen einen Kulturfonds in Trenchtown, in diesem sehr, sehr armen Slum-Stadtteil, muss man wirklich sagen, der mit diesem Erbe sozusagen lebt. Und wir sind dort hingefahren, um dort zu gucken, wie kann man denn Bob Marley dort nahe kommen. Und plötzlich ertappte ich mich dabei, oder beziehungsweise also entdeckte, dass ich plötzlich wirklich in diesem Government Yard stand. Mhm. Den gibt es da heute noch. Und das, ich habe das gar nicht kommen sehen. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Aber Charlotte hieß die Führerin, die mich dann da so durchgeführt hat. Und die sagte hier, und das ist übrigens der Government Yard, hast vielleicht mal gehört, singt er in No Woman No Cry von. Und ich habe sofort Gänsehaut gekriegt, weil ich dachte, nein, das kannst du mir jetzt nicht einfach so hinschmeißen und sagen, als wär das was ganz Normales. Mir hat das total was bedeutet. Und das kam ein bisschen zu unvorhergesehen auf mich zu quasi. Standen wir also drin in diesem Government Yard, in dem auch noch so ein ganz alter, richtig schrotter alter VW-Bus stand, der wohl der erste Tourbus von Bob Marley war. Mit dem ist er durchs Land, bevor es international wurde, ist er durch Jamaika gefahren und hat mit seinen Wailers die Reggae-Musik durchs Land getragen. Und das war bewegend. Mir hat das viel bedeutet in dem Moment.
Und währenddessen hat der Stringer nochmal ein bisschen Fäden gezogen und noch jemanden ausgemacht.
There is one guy who lives at the house that Bob Marley used to live at, where they have the museum now. Bongo Herman. He plays the drums.
Bongo Herman? That's a pretty cool name.
Yeah, he was a close friend of Bob.
Really?
Yeah, he went on tour with Bob. He went on tour with people who went on tour with Bob.
Yeah, wow.
Damit hast du einen Zeitzeugen.
Es gibt wirklich noch Menschen, genau. Also es ist schon über 40 Jahre her, aber Menschen, die jetzt langsam an der 80 kratzen, sind natürlich noch potenziell Zeitzeugen. Und da gibt es also Herman Davis, der sich lustigerweise wirklich Bongo Herman nennt, weil genau das ist, was er tut. Er spielt die Bongos. Und der sitzt tagtäglich, mehr oder weniger, aber fast jeden Tag sitzt der neben Bob Marleys Wohnhaus. Und damit meine ich nicht die Hütte in Anführungszeichen in Trenchtown, in dem armen Stadtteil, wo er die ersten Jahre verbracht hat, sondern als er dann wer war und sich dieses große, sehr pompöse Stadthaus, fast schon Stadtvilla kaufen konnte, in der 56 Hope Road, wo heute auch das Bob Marley Museum sich befindet. Dort neben sitzt jeden Tag an einem kleinen Souvenirstand Bongo Herman und erzählt, wenn man ihn nett fragt, sehr, sehr gerne von den Geschichten von damals und wie er Bob Marley kannte. Die haben nämlich zusammen, Musik gemacht, aber eben auch Fußball gespielt in ihrer Freizeit und so weiter und so fort. Und er ist ein absolut echter Zeitzeuge, der auch heute noch, können wir auch gerne kurz reinhören, wahnsinnig warme, überbordende Worte für Bob Marley hat.
But you were my friend. We grew up together in Trenchtown. We play music together. And I am the family very close up till now. You see, Bob Marley was really a prophet, you know. A prophet who was sent by the Almighty God. That's how Bob Marley's heart was clean to everybody, whether you're black, white, pink, yellow, or blue. He's a man who hold a lot of joy and him laugh. Wie even play football with him.
Genau, Fußball gespielt haben sie
genau,
auch.
Genau, der sagt das sogar auch nochmal. Haben sie Fußball gespielt, aber vor allem sagt er, Bob Marley war ein Prophet, der von dem Almighty God geschickt wurde. Das heißt also, das war nicht einfach ein Musiker oder Reggae-Musik ist nicht einfach nur Musik, so wie, keine Ahnung, bei uns auch viele Leute halt pur gerne hören oder Helene Fischer oder so. Ups. Sondern das bedeutet richtig was. Mhm. Und das haben mir mehrere Menschen auch noch bestätigt, dass es ganz essentiell ist, zum Beispiel, wenn du einfach nur einen Souvenirshop in Montego Bay, dem Touristenzentrum in Jamaika, führst, dann verkaufst du selbstverständlich auch T-Shirts mit dem Gesicht von Bob Marley, weil dieser Mann so viel für das Image des Landes getan hat. Sozusagen das Fröhliche, dieses One Love und wir gehören alle zusammen rausgetragen hat und geprägt hat, dass das natürlich einfach nur gut sein kann für das Image eines Landes.
Ich muss gerade nochmal da einhaken, weil ich das sehr spannend finde, auch dass er gesagt hat, dass es ihm egal war, welche Farbe die Menschen haben. Schwarz, Weiß, Gelb, Rosa, Blau, I don't know.
Ja.
Weil wir hatten ja gerade bei den Bobo Ashanti, hatten wir schon das Gefühl, dass die noch sehr mit der Geschichte hadern. Ich habe jetzt auch im Zuge dieser Recherche nochmal Bob Marley Songs gehört und musste feststellen, dass ich die anders höre, weil mir plötzlich klar war, dass die Message schon auch eine andere ist und dass er was transportiert. Also wenn der erzählt, also der erzählt ja auch Pirates Rob Me, ich überlege gerade, welcher Song das ist, egal. Da geht's halt darum, dass er schon erzählt, dass sie versklavt worden sind. Mhm. Aber er hat trotzdem, und das ist das, was es, glaube ich, ausmacht und was, glaube ich, der Schritt weiter ist, der hat, glaube ich, eine positive Message, die Richtig. Er rausbringt. Der klagt schon an. Also es ist Redemption Song, jetzt fällt's mir gerade wieder ein.
Ja.
Redemption Song, wo er halt sagt, es geht um Wiedergutmachung, ihr müsst das wiedergutmachen. Aber die Tatsache, dass er das nach vorne trägt, und dass er sagt, das muss in euer Bewusstsein und es um die ganze Welt geschickt hat, damit die Leute verstehen, was das Problem ist. Und das aber nicht mit einem, wie sagt man so schön böse, mit dem Zeigefinger, das habt ihr schlecht gemacht, sondern mit einer, also die Message ist gut rübergebracht, ja. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu dem, was wir vorher oder was ihr vorher da empfunden habt, als ihr bei den Bobo Ashantis wart, oder?
Ja. Ich finde, dass du das gerade wirklich ganz toll auf den Punkt gebracht hast, dass nämlich Hoffnung ist, was Bob Marley anstelle von nur Klagen rausgetragen hat. Genau, macht es wieder gut und dann können wir auch alle Freunde sein. One Love. Mhm. Ich habe während der Dreharbeiten lief gerade der Bob Marley Film, dieses Biopic namens One Love, lief in den Kinos an, weltweit. Brad Pitt hat das produziert, unter anderem. Und ich hatte die Gelegenheit, mir das in Kingston anzugucken, weil ich dachte, hey, also ich bin jetzt gerade da, der Film läuft jetzt gerade an, ich will den Film dann auch da schauen, wo er passiert ist in Teilen. Und weil du gerade Redemption Song angesprochen hast, das war für mich, ich habe jetzt gerade auch eine Gänsehaut bekommen, als du Redemption Song einfach nur das Stichwort gesagt hast. Mhm. Es gibt so eine Zeitgeschichte in diesem Biopic, dass das Thema von Redemption Song, das geht so dim 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 dim, dim und so weiter. Das taucht immer mal wieder so leise, auch manchmal nur im Hintergrund von einem Orchester gespielt, taucht das immer wieder in diesem Film auf. Und dann sitzt er manchmal in seinem Zimmer und spielt auch so ein, zwei Zeilen oder Takte von diesem Lied, aber es kommt nie ganz. Und Jahre später, wo er wieder dann in Jamaika zu Hause ist, er hat viele Jahre in Europa, in London, in Paris, auch in München verbracht, als er dann wieder nach Jamaika nach Hause ist, vor seinem Haus saß, hat er das erste Mal in dem Film das Lied mehr oder weniger ganz gespielt. Und dann kam seine Frau Rita raus, mitten in der Nacht war das irgendwie, und fragte so, hey, hast du einen neuen Song geschrieben? Was ist denn? Den kenne ich noch gar nicht. Und dann spielt er den vor und sagt, das Redemption Song. Wann hast du den geschrieben? Fragt sie. Und dann sagte er, mein ganzes Leben lang. Mhm. Und das war für mich so, das war ganz eindrucksvoll. Und das sagt eben wahnsinnig viel aus über die Hoffnung, über die Wünsche, die er so hatte. Und dass er vorrangig für sein Land, es ging ihm immer um Jamaika, es ging ihm auch immer um seine Leute. Und das ist völlig, völlig in Ordnung. Aber die positiven Messages sind ja übertragbar, sind ja auf Sorgen, Wünsche, Hoffnungen von ganz vielen Menschen, was Bongo Herman eben sagte, verschiedenste Hautfarben, anwendbar. Wir haben am Ende ja alle ähnliche Träume und Hoffnungen und wie das Leben funktionieren soll. Wir wollen glücklich sein, wir wollen gesund sein und so. Und das findet sich eben alles auch in der Musik von Bob Marley wieder, wo man ein Stück weit mal außen vor lassen kann, dass die Rastafari-Bewegung teils sehr, wie soll ich sagen, vorsichtig ausgedrückt, konservative Werte vertritt. Und ein Teil davon ist Bob Marley natürlich auch gewesen. Aber man kann eben, weil es Reggae-Musik ist und Musik noch eine ganz andere Form von Kultur darstellt, das eben auch ab und zu mal ein bisschen voneinander trennen. Und ich glaube, dadurch ist es geschafft worden, dass Bob Marley das ist, was er für Jamaika ist, nämlich ein Nationalheld, sogar noch mehr als das, aber eben auch was für ein, nehmen wir das Wort, Prophet, von mir aus. Ich bin kein religiöser Mensch, aber von mir aus ist er ein Prophet, auch rund um die Welt für Hoffnung und Träume und Wünsche und Wiedergutmachung. Das macht diesen Mann aus.
Ambassador sagen sie sehr häufig, also jemand, der eine Nachricht, der etwas aussendet, der steht halt für beides. Also es ist, wie ich finde, sehr, sehr deutliche Kritik an allem, was in der Geschichte passiert ist, aber mit einem positiven Ausblick. Du hast gerade von Hoffnung gesprochen, das fand ich sehr, sehr passend. Also kommen wir doch nochmal zu den Bobo Ashantis zurück. Mhm. Also das, was in deren Grundsätzen ist, ist ja das Alte Testament, also von der Rolle der Frau, die keine besonders gute ist, sondern dem Mann ja, surfen muss, also die sich um ihn kümmern muss, die also eine untergeordnete Rolle hat, bis dahin, dass sie Schwule und Lesben nicht akzeptieren können,
genau.
Also dass das alles nicht in deren Community einen Platz hat, was ja bitter genug ist.
Das ist bitter genug, und das war auch eine bittere Erkenntnis und sozusagen diese Heiligsprechung oder diese große Bewunderung für einen Rastafari-Mann wie Bob Marley hat bei mir dann natürlich auch so ein bisschen angefangen zu bröckeln, weil mir war klar, dass je tiefer man sozusagen in das Orthodoxe einer Religion oder in das Strenge, die strenge Form einer Religion reinschaut, desto strenger sind und konservativer sind die Regeln. Das gilt aber für alle Religionen. Also da kannst du
absolut.
Eben, die katholische Kirche hat das auch nicht drauf mit der Homosexualität, hat es auch nicht drauf mit Geschlechterrollen oder im Islam findest du Dinge. Das lässt sich halt immer auf jede Religion zuspitzen, weshalb ich eben ganz persönlich jede spitze Form von Religion, strenge Form von Religion einfach nicht mit meiner Welt vereinbaren kann. Aber das ist ja eben schlicht und einfach Auslegungssache. Ja, die Bobo Ashanti, genau, die Regeln leben meisten oder in großen Teilen nach den Regeln des Alten Testaments. Und da heißt es wohl unter anderem, ich habe es nie selber nachgelesen, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, dass die Frau, während sie menstruiert und auch die Tage drumherum, als unrein gilt und sogar, da können wir bei Priest Imani vielleicht nochmal reinhören, auch nicht ungefährlich für den Mann ist.
In reality, it's really damaging to the man, because if you check it in reality, the man always dies quicker than the woman out into the world, because he doesn't know that he's actually harming himself by lying with his woman while she's menstruating.
But I feel like healthy because still I'm around women
because,
all the time.
Because you are conditioned already, already in it. You understand? So you would notice that.
Das ist kräftig. Also ja. Ich sage ja kurz und knapp, ich fühle mich gesund, ich bin täglich von Frauen umgeben und habe keine Ahnung, in welchem Teil ihres Zyklus sie sich gerade befinden. Und es ist auch völlig egal. Ich bin gesund. Er sagt daraufhin, ich bin konditioniert. Ich bin ja längst schon in diesem bösen System sozusagen, wurde aufgesaugt und kann gar nicht mehr frei entscheiden. Das übersetze ich jetzt mal so frei. Was er sagt ist, dass eine menstruierende Frau den Mann krank macht und dass deswegen auch Männer früher sterben als Frauen. Das ist ja eine unglaubliche Schuldzuweisung aufs andere Geschlecht und nicht dafür, dass Männer vielleicht auch einfach ungesünder leben im Durchschnitt und deswegen nicht so lang leben oder von mir aus die härtere körperliche Arbeit in aller Regel und auf die Geschichte bezogen verrichten oder was auch immer. Es gibt viele Gründe, weshalb Männer früher sterben, aber dass sie sich von der Frau trennen für den Zeitraum ihrer Menstruation ist natürlich, also aus unserer Weltsicht maximal absurd. Das muss man eben auch einmal so deutlich sagen.
Das ist, glaube ich, immer so der Blick, den wir darauf haben und der Blick, den die darauf haben. Und es geht ja gar nicht darum, dass wir sagen, das finden wir jetzt aber doof.
Ja.
Und das macht es, glaube ich, immer einfach. Ich würde gerne noch einen zweiten O-Ton von dem hören.
Yeah, the earth is flat and is on a foundation. Not spinning like no ball. Don't let them take you all for fool, man.
Ja, lass dich nicht verkohlen, Junge.
Ja, lass dich nicht zum Narren halten, genau. Ja, nun, also, und da, das sind aber natürlich, da wirst du mir zustimmen, das sind Punkte, die er so klar äußert. Und da muss ich, das sage ich auch mit vollem Respekt, das muss man sich erstmal trauen. Da stehen vier weiße Menschen vom anderen Ende der Welt vor dir, halten eine Kamera auf dich. Da musst du auch erstmal so standhaft sein und deine Punkte auch so durchbringen, wie er das gemacht hat. Also das fand ich schon krass. Aber da bist du natürlich an einem Punkt, wo diskutieren gar nicht hilft. Also
na, gar nicht.
Also wir wollen ja auch niemanden umstimmen, aber selbst in dem Moment zu sagen, du pass auf, das sehen wir wirklich anders, das mit der Erde. Mhm. Und wie erklärst du dir denn eigentlich, dass man im Westen von Jamaika lossegeln kann und geradeaus segeln kann und am Ende im Osten von Jamaika wieder ankommt? Wie geht denn das, wenn die Erde flach ist und auf einem Brett steht sozusagen? da es gibt keine Diskussionsgrundlage. Also da gibt es, da dreht man sich im Kreis, um in dem Bild zu bleiben.
Ich glaube auch, dass man das total vergessen kann. Also brauchst du nicht zu probieren. Aber jetzt wird mir natürlich auch nochmal ganz klar, dass sie es natürlich nicht cool fanden, dass wir von Galileo kommen.
Der, so, ja, und da schließt eine ganz andere Meinung hatte als sie. Richtig, genau. Und das war für uns vorne in dem Tribunal, in diesem Gerichtssaal, da, das war gar nicht abzusehen, dass uns der Name unserer Sendung so auf die Füße fallen wird. Das war ja, ist ja einfach ein Name. Also natürlich hat er irgendwie auch für uns eine Bedeutung und Galileo vor 25 Jahren als Wissenssendung angefangen und der Mensch Galileo Galilei steht für das Thema Wissen wie vielleicht kaum ein anderer. Aber also damit war nicht zu rechnen, dass wir deswegen nicht reinkommen. Hätten wir doch gesagt, wir sind von, na, ja, weiß ich auch nicht. Mir fällt nicht mal ein anderes gutes Beispiel.
Auch nicht.
Ich will auch keine Werbung für andere
Sendungen. Nein, nein, keineswegs. Das wollen wir auf keinen Fall. Nein, aber spannend finde ich schon, dass man das Ding auch einfach stehen lassen muss und dass man vielleicht, wenn man versucht, ein bisschen zu verstehen, warum die so etwas sagen, wenn ich noch immer sauer bin, dass ich kolonialisiert wurde, dass ich unterdrückt wurde, dass ich verschleppt wurde, dann lehne ich, glaube ich, alles das, was weiß, imperialistisch, I don't know, ist. Also vielleicht lehne ich das einfach so deutlich ab, um mich ganz deutlich davon abzugrenzen, um auch ein Zeichen zu setzen. Und das ist dann vielleicht das, genau das, was es so extrem macht, was man mit dem Verstand nicht nachvollziehen kann.
Ja.
Also vielleicht ist es einfach eine ganz extreme Abkehr von all dem, was für uns richtig ist. Und sie sagen, nee, für uns ist was ganz anderes richtig und wichtig. Und das ist unser Fundament und auf dem stehen wir. Und das ist natürlich total gegenteilig von eurem.
Genau, und das haben wir uns angehört. Ich finde das eben auch wichtig, respektvoll zu bleiben. Wir sind dort nur zu Gast gewesen. Priest Imani hat uns dann sozusagen an den Verantwortlichen des Camps vorbei nochmal ein paar Tage später bei sich eingeladen. Mhm. Wir sind durch den Dschungel, durch den Hintereingang sind wir dann doch noch ins Camp zu seiner Hütte gelangt. Und da hat er sich eben die Zeit für uns genommen, sich seine Sichtweisen zu erklären und das hören wir uns mit Respekt und Anstand an, aber es ist natürlich dann am Ende doch auch unsere Aufgabe, das aus unserer Weltsicht und Sozialisierung einzuordnen. Und das möchte ich eben an dieser Stelle nochmal sagen, das sind nicht die Rastafari, sondern das ist die strengste Form der Rastafari-Religion, die diese krassen Ansichten haben. Das lässt sich weiter runterbrechen. Es gibt die School of Vision, das ist eben eine andere Rastafari-Community, die es auch rund um die Welt gibt und die haben wir auch in Jamaika besucht. Vielmehr die Kollegin Maike hat es getan und da werden Männer und Frauen nicht getrennt. Da gibt es von mir aus auch noch ein konservativeres Bild der Geschlechterrollen von Mann und Frau. Ja, gibt es. Aber runtergebrochen geht das alles auch entspannter, mit mehr Toleranz, mit mehr Verständnis, Akzeptanz anderen Weltbildern gegenüber. Und so ist es ja, das sagte ich schon mal, in jeder Religion. Alles, was entspannt, nicht extrem ist, da kann man sich immer noch viel besser committen und kann ähnliche Werte, gleiche Werte, ich sprach vorhin über Wünsche, Hoffnungen, Träume, wovon Menschen eben so träumen, nur dass sie einen anderen Zugang vielleicht zu ihren Wünschen, zu ihren Träumen bekommen, durch Glauben, durch Religionen, verschiedene Religionen. Das lässt sich alles etwas entspannen und nachvollziehen, solange es nicht zu extrem wird. Ja.
Religion ist ja ein gutes Thema oder religiöse Ansichten, die haben ja immer was von Wahrheit und mit sowas von kolportierter Wahrheit. Also die müssen ja irgendwas haben, irgendwelche Fundamente, auf denen sie stehen können. Ich glaube, die andere Seite der Rastafari, die noch ganz spannend ist, ist ja, dass es auch was Kulturelles hatte.
Ja.
Und auch was total, vielleicht sogar fast Sozialistisches, also da gibt es ja dieses Brüderlichkeit, wir stehen füreinander ein. Wenn du nichts zu essen hast, dann kommst du zu uns zum Essen und wir teilen einfach weiter. Also das hat ja auch was total positiv, schönes, nahes Miteinander. Also nicht nur diese Freiheitsliebe und das Selbstbewusstsein, I'm black and I'm proud. Ich weiß nicht, ob das auch deren Slogan ist, aber in Amerika der späteren Jahre war auch das wieder ein Thema.
Ja.
Also denen ein gutes Gefühl zu geben und füreinander da zu sein, ist ja was ich jederzeit unterschreiben würde. Und ich meine, die stehen auch für Nächstenliebe. Die stehen auch für Liebe zur Natur und so weiter. Also all diese Dinge, die man, glaube ich, dort finden kann, habt ihr in eurem ersten Spot nicht gefunden, aber in eurem zweiten oder in den nächsten Spots, die ihr dann ausgemacht habt, sehr gut finden können. Und das ist was ich total positiv finde. Und ich glaube, ich würde an der Stelle einfach in die Richtung weitergehen, weil ich schon finde, dass man daraus einfach deutlich mehr ziehen kann, als zu sagen, oh, die sind ja ganz anders als das, was ich denke, mhm, und was sie denken, ist total
strange. Ich finde das auch. Also ich finde es wichtig, das einmal zu sagen, aber du hast vollkommen total recht, dass ja auch jede Religion, um das dann auch nochmal, das Wort nochmal zu bemühen, mhm, ja ganz viele positive und absolut nachahmenswerte Ansätze hat, wie Nächstenliebe oder wie, Nächstenliebe ist eigentlich das große Stichwort, da vereinen sich dann Religionen ja auch.
Total.
Und das eben hervorzuheben, finde ich auch gut, genau. Und das ist zum Beispiel was, da komme ich drauf zurück, was Bob Marley beherrscht hat, meiner Meinung nach.
Ja, nicht nur das hat er auch ausgesendet und es hat mit dem Verstehen von, oh, da ist einiges vorgefallen, und dem, das durchdenke ich nochmal für mich, und vielleicht hat er wirklich in den Köpfen der Menschen einiges verändert, nicht nur seiner Leute, sondern aller Leute auf der ganzen Welt, und das ist, glaube ich, das, was ihn total ausmacht.
Ganz genau.
Dieses Europäische und diese Abkehr von dem Europäischen macht sich ja durch vieles deutlich, also auch durch Frisuren zum Beispiel. Die Dreadlocks stehen ja auch für etwas. Es sind nicht die glatten Haare, die Europäer tragen, sondern es ist wildes Wachsen lassen der Haare.
Ja. Und vor allem mit einer Bedeutung, das wusste ich nicht. Das war eine der Wow-Erkenntnisse. Wenn du dich nämlich dafür entscheidest, Rastafari zu werden, was unser Stringer, der Fädenzieher, Alex, auch in seinem jugendlichen Alter, als er 16 war, glaube ich, hat er sich dafür entschieden, Rastafari zu werden. Und ab dem Zeitpunkt, von dem Tag an, lässt du deine Haare wachsen und lässt sie verfilzen, beziehungsweise sorgst auch aktiv dafür, dass die neu nachgewachsenen Haare, dass die sich direkt mit in der Dreadlock verfilzen. Mhm. Und zwar, weil die Dreadlocks die Antennen der Rastafari sind. Und die schneidest du im Laufe des Lebens nicht wieder ab, weil du ja weiser werden willst, weil du ja weitsichtiger werden willst. Und je länger deine Dreadlocks sind, desto besser ist dein Empfang. So hat Alex uns das tatsächlich erklärt. Umso besser ist kriegst du die Verbindung zu deiner Spiritualität hin, zu dem, was da oben ist. Was ich natürlich etwas abgefahren finde, aber ein total schönes Bild. Und das Zweite, was wir auch im Kopf haben, das ist natürlich der Marihuana-Konsum, das Kiffen.
Auch das hilft nochmal, den Kontakt aufzubauen.
Richtig, genau. In den State of Mind zu kommen, den man braucht. Und dazu muss man einmal auch sagen, dass die Rastafari grundsätzlich Drogen ablehnen. Also synthetische Drogen sind nicht erlaubt. Tabak auch wird abgelehnt. Die rauchen keine Zigaretten.
Kein Kaffee.
Kein Alkohol. Es geht wirklich um den Konsum von natürlichen Kräutern. Mhm. Die sollen, wie gesagt, dabei helfen, eine spirituelle Verbindung zu Jah, zu dem Gott der Rastafari, herzustellen. Und das geht durchs Kiffen, wo einige Leute, Zitat, durchaus 10 Johnnies am Tag sich einverleiben. Also da würde ich halt nicht mehr stehen können. Da wäre ich ja,
weil du nicht im Training bist. Ja, genau.
Weil ich nicht im Training bin, vollkommen richtig. Und Priest Aimani hat mir auch erlaubt, beizuwohnen bei der Zubereitung von Ayahuasca. Das macht er aus 21 Kräutern und auch irgendwie noch so ein halluzigener Pilz ist da auch noch mit drin und so. Das mischt er sich und kocht sich auf offenem Feuer. Und das trinkt er auch, ja, wie andere Leute Wasser, um sozusagen das spirituelle Level zu halten, was er gerne haben möchte, um zum Beispiel beim Gebet eben näher dran zu kommen, als wenn er das nicht tun würde.
Ja, krass. Also ich glaube, die Community bei uns, die Reggae-Musik hört, die gerne kifft und die... also denen ist vielleicht die Tiefe dieser ganzen Sache gar nicht so sehr bewusst.
Glaube ich auch.
Ich glaube, sie wird bewusster, wenn du das bewusster hörst, ob du dafür Ganja brauchst oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das Ganze verstehen zu wollen und verstehen zu können, und Bob Marley ist, glaube ich, ein sehr guter Vermittler, das Ganze verstehen zu können, ist dann schon, also vielleicht lieber Musik hören als rauchen.
Also das können wir als grundsätzlich gesundheitliche Empfehlung auf jeden Fall geben. Aber klar ist Rastafari übrigens auch in Jamaika teilweise einfach ein lässiger Lifestyle. Es ist auf einer Religion begründet, kommt übrigens von ihrem König Haile Selassie, der als Rastafari Makonnen in Äthiopien geboren wurde. Daher kommt der Name Rastafari. Und Haile Selassie wird als deren Messias angesehen, also als deren Reinkarnation von Jesus. Das heißt, das ist alles religiös basiert. worauf die Rastafari fußen, aber ganz viele, die haben wir auch kennengelernt, die nutzen natürlich nur das Kiffen, weil es total Bock macht, sich sich bekifft und high an den Strand zu legen, und die haben gar nichts mit der Religion zu tun. Für die ist das eben teilweise auch ein Lifestyle. Und in Jamaika sind, und die Zahl hat mich überrascht, nur 1% der Bevölkerung Rastafari. Die anderen sind einfach Jamaikaner.
Und die haben auch sehr viel Spaß.
Und genau, die wissen auch, wie das Leben zu genießen ist. Gehe ich zumindest fest von aus, die wir getroffen haben, haben den Eindruck gemacht.
Wollen wir nochmal ganz kurz auf den Haile Selassie und der Begründung des Ganzen in Äthiopien nochmal eingehen? Also ich hatte in der Recherche Transafrika als Stichwort ausgemacht. Es geht halt darum, dass man sich eigentlich wünscht, dass man nach dorthin zurückkehren kann, von wo man verschleppt wurde, also wieder Richtig. Die Sklavengeschichte.
Also und Jamaika, genau, ist im Prinzip ja das Exil. Die sind dort in einem gezwungenen Exil, weil sie vor hunderten von Jahren dorthin verschleppt wurden als Sklaven, und ihr großes Ziel ist die Rückkehr nach Afrika, in das, also Äthiopien vor allem, in das Land ihrer Vorfahren, aus dem sie verschleppt wurden. Und es gibt verschiedenste Theorien, wie sie dorthin zurückkommen wollen. Das ist das, worum es in Redemption Song auch mitunter geht, oder zumindest lässt sich der Song von Bob Marley so interpretieren, dass das Babylon, dass die weiße Welt, bitteschön dafür zu sorgen hat, dass zum Beispiel Schiffe kommen, die Menschen wieder zurückbringen. Warum Äthiopien? Wegen Haile Selassie, der in Äthiopien eben unter dem Namen Rastafari Makonnen geboren wurde, der Messias ist, Reinkarnation von Jesus, und dessen Krönung der Markus Garvey vorausgesagt hat. Markus Garvey gilt als Begründer der Rastafari-Bewegung, und der hat gesagt, es wird ein schwarzer König kommen, der für die Rechte seines versklavten Volkes in Jamaika kämpfen wird. Und das ist eben Haile Selassie. Und der
das war
soll.
Die Krönung in den 30er Jahren.
Und 1930, glaube ich, genau, ja.
Genau. Wenn ich jetzt richtig gecheckt habe, ist Äthiopien auch das einzige Land in Afrika gewesen, das nicht kolonialisiert wurde. Und die hatten dann halt auch den ersten König und ersten Kaiser. Und diese Krönung, diese Voraussage der Krönung als Begründung eines neuen Movements, also einer neuen Bewegung, war dann, glaube ich, der Hintergrund.
Mhm. Richtig, genau. Und deshalb ist die Rückkehr nach Afrika, ins gelobte Land, nach Äthiopien, ist immer noch das große Ziel der Rastafari, so ein bisschen das Endlosziel. Also einige sparen wirklich aktiv drauf, sich das Flugticket leisten zu können, um endlich nach Äthiopien gehen zu können, da wo sie hingehören. Aber für andere ist es auch eher so, dieser utopische Wunsch, also Afrika muss nicht der Kontinent sein, auf dem sie real leben wollen, sondern steht symbolisch auch so ein bisschen für das Himmelsreich, für die Erlösung, für
Zion.
Das, wo man, genau, so, Zion, richtig, da wo man mal hin will, wenn man aus diesem Exil, in Anführungszeichen, endlich entlassen werden darf.
Ja, also das Zion taucht ja auch andauernd in irgendwelchen Songs auf. Auch das ist ja was so ein hehres Ziel ist, ein schönes Ziel ist, ein Freiheitsgedanke. Ich glaube, dass viele Leute, die nach Afrika gegangen sind, auch frustriert zurückgekehrt sind, weil es dann doch nicht das ist, was man sich vorgestellt hat. Aber vielleicht
spannend, dass du das sagst, ja.
Weil der metaphorische Gedanke ist, glaube ich, das Größere, zu sagen,
genau.
Ich habe eine Heimat und die liebe ich immer noch und auf die stehe ich immer noch und auf die versuche ich mich auch wieder zurück zu begründen, weil dort meine Wurzeln sind, und meine Wurzeln zu kennen ist halt auch wichtig für mein Leben jetzt.
Total.
Also als Kraft, aber, die man da rausziehen kann.
Es stimmt wirklich, was du sagst, zumindest nach den Berichten von einigen Menschen, die wir getroffen haben, dass es natürlich schon einige Rastafari nach Äthiopien geschafft haben, dass sie wirklich dort hingegangen sind oder auch in andere Teile Afrikas und nach ein paar Jahren zurückgekommen sind, weil sie festgestellt haben, da ist das Leben ja ganz anders. Also ich bin ja natürlich auch jamaikanisch sozialisiert, und das ist gar nicht unbedingt abgleichbar mit dem Leben, wie es in beispielsweise in einem kleinen Dorf oder auch in einer großen Stadt in Afrika, in Äthiopien stattfindet.
Ja.
Man kennt das, wenn man jetzt den romantischen Gedanken hat, keine Ahnung, ich ziehe jetzt von der Ostsee, ich lebe gerade an der Ostsee, ins tiefste Bayern auf so ein Dorf zu ziehen. Das ist mitunter kulturell auch gar nicht so so richtig vereinbar. Und da stellt man fest, oh, das habe ich mir da auf so einer Alm irgendwie auch ein bisschen romantischer vorgestellt. Oder die Regeln, die in so Dörfern, dann musst du plötzlich in den Kegelclub eintreten und dann musst du beim Feuerwehrfest helfen und dann musst du, weißt du, dann muss hier nochmal Nudelsalat gemacht werden und so. Ich breche das jetzt sehr, sehr lapidar runter. Aber
ich verstehe dich schon. Ne, da,
die Idee ist klar. Und tatsächlich sollen das wohl, laut Aussagen von Menschen, die wir getroffen haben, soll das auch Menschen aus Jamaika, also Rastafari, schon passiert sein, dass die wieder zurückgekommen sind, weil sie festgestellt haben, ist doch gar nicht so abgleichbar mit dem, wie ich groß geworden bin. Funktioniert doch gar nicht so gut, das Leben da drüben.
Also diese Reise war ja noch nicht zu Ende. Ihr seid, also diese 12 Tage seid ihr dann auf den Spuren der Rastafari und dem Lebensgefühl Jamaikas seid ihr gefolgt.
Ja.
Hättest du das Gefühl, ihr habt es dann doch noch ganz gut auf den Punkt gekriegt? Ich hätte das Gefühl.
Also ich auch, und ich habe vor allem das Gefühl, dass die Reise dank dieses Schluckaufstarts, die ist so viel intensiver und so größer und runder geworden, was das Erleben von Rastafari angeht. Wir hatten ja ursprünglich das Ziel, nur bei der strengsten Form, bei den Bobo Ashanti, einzuziehen. Was tatsächlich dann jetzt nach den Erkenntnissen und dem, was wir natürlich vorher auch anrecherchiert hatten, worauf wir uns so einstellen müssen, einfach eine extreme Form, und zwar ausschließlich eine extreme Form der Rastafari dargestellt hat. Und so haben wir ein viel ausgeglicheneres Bild. Und ich kann tatsächlich mit einem viel besseren Gefühl nach Hause reisen, weiß meine Musik von Bob Marley einzuordnen, weiß auch, dass nicht alles cool ist, was da für Ansichten in den orthodoxeren Formen der Rastafari herrschen, weiß aber eben auch, dass nicht alles darauf zurückzuführen ist, sondern dass auch die Jamaikaner Menschen sind, die manchmal einfach einen lässigen Lifestyle mögen und es ganz cool finden, dass das Image rund um die Welt so ist, wie es ist.
Ist es das, was du mitnimmst? Also man nimmt ja gerne was mit von so einer Reise. Also ist es das, was du im Herzen mitgenommen hast aus diesem Land?
Ja, also ich wurde ein Stück weit desillusioniert, das muss ich eben doch auch sagen, weil die ganz krassen Ansichten, die hatte ich so nicht auf der Pfanne. Das hat mich durchaus auch überrascht, dass der Name unserer Sendung Galileo dafür sorgt, dass wir wo nicht reinkommen, aufgrund eines anderen Weltbilds. Das habe ich noch nie erlebt und das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich bin einem meiner Idole, meiner ganz persönlichen Jugend-Kindheits-Idole, ein Stück weit näher gekommen. Ich durfte wirklich auf den Spuren Bob Marleys wandeln. Das hat mir viel bedeutet und das hat mich ihm auch noch mal viel, viel näher gebracht. So, ich zücke jetzt immer noch mal häufiger die Ukulele und spiele auch mal wieder No Woman, No Cry, was viele Jahre nicht vorgekommen ist.
Machst du das jetzt?
Jetzt noch mal für dich?
Ja, gerne.
Das heißt übrigens, ich muss vielleicht zum Abschluss noch mal ganz kurz sagen, das heißt nicht, No One No Cry heißt nicht, wenn du keine Frau hast, dann gibt's auch nichts zu heulen, so, endlich mal Ruhe. Im Gegenteil, das wird oft missverstanden, sondern das ist ein Trostlied für die Frauen in Trenchtown, in diesem armen Viertel, in dem Bob Marley auch gelebt hat. Es heißt übersetzt No Woman, No Cry, nein Frau, bitte nicht weinen. Das ist das, worum es geht. Singst du mit? Oder können wir das wegen der Zeitverzerrung?
Das weiß ich nicht, lass es uns probieren.
No woman will cry. No woman will cry. Here, little sister, don't shed no tears. No woman will cry. Und dann haben wir wieder die Hoffnung von Bob Marley. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
No woman, no cry.
Ach schön, genau. Und das ist das, was ich auch nach wie vor aus der Musik von Bob Marley lesen möchte, interpretieren möchte. Dass der Mann nicht nur für sein Land, sondern auch für die Hoffnung vieler Menschen auf der Welt viel, viel getan hat und ganz seine positive Musik in die Welt rausgetragen hat. Das ist schön.
Also so ging es mir jetzt auch gerade. Diese Message, die so positiv ist und die aber doch so viel Hintergrund hat, den man, glaube ich, verstehen muss, um dann auch diese Message vielleicht sogar noch viel klarer und viel deutlicher sehen zu können, ist, glaube ich, was, also kleine Aufgabe für alle. Hört nochmal in die Songs rein und versucht zu verstehen, was dahinter steckt, weil es ist einfach viel, viel mehr, es ist viel, viel tiefer. Aber ganz faszinierend, dieser Typ und auch dieses Land. Und ganz, ganz lieben Dank, dass du mit uns oder mit uns nochmal diese Reise gemacht hast und mit uns durch dieses Land gegangen ist.
Schön. Ich habe auch noch nicht wieder so intensiv über diese Reise gesprochen, seitdem sie stattgefunden hat. Deswegen vielen, vielen Dank. Ja, das ist auch immer Therapie noch so ein bisschen, die Worte zu finden über das, was er erlebte.
Ich finde immer, es sind so zwei Sachen. Also auf der einen Seite haben wir heute auch erzählt, dass wenn etwas nicht funktioniert, man improvisieren muss.
Unbedingt
und,
sogar.
Und am Ende vielleicht was viel Schöneres dabei rauskommt. Also vielleicht war der erste Gedanke, wir sind bei den ganz Extremen gar nicht der beste Gedanke, sondern das, was euch viel weitergebracht hat und diesen Film auch viel schöner gemacht hat und vielleicht auch bei allen für etwas mehr Verständnis sorgt, war vielleicht der Weg, den ihr dann gegangen seid. Und da war der zweite Weg einfach der deutlich bessere Weg. Und danke, dass wir da dabei sein durften. Und das sollte man ja nicht vergessen. Das kann man sich jetzt auch am Wochenende anschauen. Am Sonntag läuft der ganze Film mit bunten Bildern und Menschen, denen man auch ins Gesicht schauen kann, wenn sie bestimmte Sachen erzählen.
Unbedingt. Danke, Ferdi. Das war sehr, sehr schön.
Ich danke dir auch tausendfach. Ich fand es auch unglaublich nett und unglaublich tief. Danke, dass du uns da hast mitgehen lassen.
Immer wieder gerne. Danke.
Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Nächste Woche hat Peter Vincent zu Gast. Das Thema EM. Vincent war im Spielerquartier der Nationalmannschaft, durfte mit eigenen Händen den Pokal anfassen und hat die Macher und Kreateure des neuen Sommermärchens getroffen. Genau davon erzählt er nächste Woche.